Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten
der Corby. Thomas, was ist unser Thema heute?
Corby, das ist eine sehr gute Frage.
Du hast heute was von einem Auto, das zu viele Kilometer gefahren ist, erzählt.
Ich habe schon viel heute rumphilosophiert. Das heutige Thema soll sein, einen Blickpunktwechsel zu haben auf ein Thema, was vielen Menschen ja total bewusst ist. Aber ich glaube, was bei vielen Menschen nicht wirklich greifbar ist, das Thema ist der menschliche Körper eher zu betrachten wie eine Maschine, die verschleißt, wie ein Auto, oder eben nicht?
Ja, ganz klar, Thomas, jein.
Ganz klar, jein. Also die Hypothese, die wir heute stellen wollen, ist, wenn wir ein Auto haben, dann können wir doch ganz klar sagen, wenn das Auto 100.000 Kilometer gefahren ist, wenn das Auto 200.000 Kilometer gefahren ist, dann ist das Auto mit all seinen Strukturen und Komponenten schlechter wie mit 0 Kilometer.
Definitiv.
Richtig?
Ja, deswegen. Ich kaufe kein Auto mit 200.000 Kilometern.
Was auch immer, ja. Und wie ist das denn, wenn ein Mensch einfach ein paar Lebensjahre mehr auf den Buckel hat und auch gerade im Sinne des Bewegungsapparats, also körperlich, einfach auch mehr gemacht hat, also jetzt auf gut Deutsch, der ist schon mehr Kilometer gefahren wie ein anderer. Ist derjenige, der Mensch, der schon mehr Kilometer körperlich gefahren ist wie der andere, also im Sinne von körperlicher Aktivität, ist der auch mehr verschlissen wie das Auto?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich schon beides gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die wenig gemacht haben in ihrem Leben. Nehmen wir zwei 55-Jährige, zwei 60-Jährige. Beide gleich alt. Der eine wahnsinnig viel Sport gemacht und verschlissen. Der andere gar keinen Sport gemacht, auch verschlissen. Habe es aber auch schon erlebt, dass die, die viel Sport gemacht haben, nicht verschlissen waren. Also die einfach einen gut funktionierenden Körper noch haben.
Mhm. Woran liegt es?
In meiner Welt schon an der Dosis. An der Dosis, wie stark haben sie sich belastet, in welcher Art und Weise haben sie sich belastet oder tatsächlich auch unterlastet. Wir als Menschen, wir sind Organismen. Wir brauchen Belastung, Entlastung und eben nicht nur Ruhe und Liegen und Sitzen. Also das funktioniert nicht. Das ist, wir brauchen die Reize zum Existieren. Wir brauchen Belastungen und aber gleichzeitig auch wieder regenerative Einheiten wie den Boxenstopp oder dann den Ölwechsel beim Auto, um weiterhin gut funktionieren zu können. Das heißt, es funktioniert nicht, dass wir dauerhaft auf Vollgas laufen, also weder körperlich noch mental. Das andere nur in der Schonung zu sein, funktioniert genauso wenig. Mhm.
Es ist ja doch ganz spannend, ne? Weil wir haben ja in vielen therapeutischen, medizinischen Ansätzen haben wir ja sehr stark oder sind wir ja doch sehr geprägt von diesem mechanischen Ansatz. Also es ist was kaputt, zum Beispiel mein Knie hat total die Arthrose, also repariere ich es. Oder im Sinne von, mein Herz ist kaputt, ich habe Arteriosklerose, ich kriege einen Stent. Das ist was rein Mechanisches, was Handwerkliches. Und jetzt ist es ja so, dass es ja zwei völlig unterschiedliche Welten gibt, da werden wir ja noch stärker drüber philosophieren, zwei völlig unterschiedliche Welten. Und zwar, wie du schon vorhin gesagt hast, jein, sind wir mechanistisch, sind wir Maschinen wie ein Auto, verschleißen wir? Oder werden wir besser sogar? wie ein guter Wein. Und das eine ist dieser mechanistische Ansatz, der eben sehr stark, nicht ausschließlich, aber doch stark auch in der Akutmedizin, würde ich es mal nennen, verankert ist. Der mechanistische Ansatz. Ursprünge übrigens dieses mechanistischen Menschenansatzes aus dem 17. Jahrhundert, René Descartes, da hatte das seine Wurzeln. Dieser andere Ansatz, ich werde ja besser wie ein guter Wein mit Belastung, mit verschiedenen Lebensstilinterventionen, das ist die Wissenschaft der sogenannten Hormese. Und diese Hormese oder Hormesis stammte ursprünglich von Paracelsus, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und der auch gesagt hat, ein Gift in ganz geringen Dosierungen hilft sogar bei diversen Therapieansätzen, also macht dich vielleicht sogar resistenter gegen was. Denn dieses Gift in geringen Dosierungen, das stresst in dem Moment den menschlichen Organismus, aber der menschliche Organismus kann sich selbst reparieren und sich darauf einstellen und daraufhin besser werden. Und im übertragenen Sinne ist die Hormese letztlich ja alles, wo du einen Stressor auf den menschlichen Körper lässt, auch einen bewusst gewählten Stressor, wie vielleicht Training, wie vielleicht Kältetherapie oder was auch immer, aber ein Stressor, der nicht so stressig oder giftig für den menschlichen Körper ist, dass es ihn kaputt macht, sondern dass er genau in der richtigen Dosis angewendet wird, sodass der Körper sich überschwellig regeneriert. In der Trainingswissenschaft nennt sich dieser Prozess der Prozess der Superkompensation. Im Medizinischen ausgedrückt ist es der hormetische Reiz. Also ein Reiz, der leicht überschwellig ist und der meinen Körper dazu veranlasst, sich selbst zu reparieren, also die Selbstheilungskräfte des Körpers anzukurbeln. Und das ist doch der große Unterschied zwischen einem biologischen System, wie wir Menschen halt sind, und einer reinen Maschine. Denn die reine Maschine kann das nicht. Wenn die Felge runter ist, ist die runter.
Das ist bei Menschen dann tatsächlich leider auch so. Wenn die Felge unten ist, ist sie unten. Die Frage ist, was können wir tun, bevor die Felge unten ist? Also die Felge wäre in dem Sinne jetzt zum Beispiel der Gelenkknorpel. Wenn ich sage, wir haben das Beispiel Felge, nehmen wir das Knie beim menschlichen Körper. Wir haben Oberschenkel, Unterschenkel, haben dort Meniskus dazwischen und den Gelenküberzug, den Knorpel. Und der Knorpel ist durchsaftet, der ist elastisch, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, puffert Stöße und ist dazu da, dass wir eben nicht Knochen auf Knochen laufen. Ist dieser Knorpel weg, warum auch immer, und ich laufe auf der Felge, wirklich auf dem Knochen, dann ist das schon zu spät. Also das kriege ich nicht mehr einfach so hin, dass ich sage, da lebe ich noch ein bisschen gesünder und dann wächst mein Knorpel wieder nach. Ich glaube aber, auf dem Weg, bis es dorthin kommt, habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um meinem Verschleiß entgegenzuwirken. Das heißt, der Lebensstil, sei es adäquate Belastung, sei es gesundes funktionelles Bewegen, zum Beispiel im Sinne vom Knie eine stabile Beinachse, dass ich eben nicht mit den Knien nach innen knicke und deswegen zum Beispiel den äußeren Gelenkteil überlaste. Dann kommt dann vielleicht noch ein Trauma, ein Schlag drauf und dann bekomme ich einen Riss in den Knorpel, der dann nur noch mit vielleicht faserig verheilt, nicht mehr so belastbar ist und dann auf Dauer verschleißen kann. Das heißt, das ist dann schon da, wo ich diesen mechanischen Ansatz dann irgendwann schon sehe, wenn der Knorpel weg ist, dann ist er leider weg. Und da zeigt mir dann meine Erfahrung jetzt als Therapeut, dass ich Patienten habe, wenn dann der Knorpel wirklich komplett weg ist, die auf der Felge laufen und da gar nichts mehr geht von Schmerzen, die Entzündung die ganze Zeit drin ist, auch dann eben akut medizinisch die Spritzen nur noch stundenweise helfen. Dann ist eben dann der mechanische Ansatz, das Knie oder die belasteten Teile vom Knie auszutauschen, eine totale Inputthetik reinzumachen und dann ist dann dieser Stressor weg und die Leute können sich wieder funktionell schmerzfrei im Alltag bewegen. Also es gibt schon den Bereich, wo wir im Leben froh sein können, also der eine oder andere, dass es die Möglichkeit gibt, bestimmte Sachen auszutauschen. Die Frage ist nur, ab wann macht das Sinn? Wie alt bin ich dann und was habe ich davor getan, um zu verhindern, dass ich irgendwann auf der Felge laufe?
Das bedeutet ja, diese zwei Ansätze, ne? Der mechanische Ansatz, also der Mensch wie eine Maschine mit Ersatzteilen und so weiter, ist das eine. Und das andere ist eben das, was ich beschrieben habe, dieses biologische, dieses lebendige System, was ich selbst regenerieren kann, was ich selbst immer wieder auf- und abbauen kann. Das funktioniert, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ja nur zusammen. Es ist kein Widerspruch, sondern in dem Moment, wenn ich, so habe ich dich jetzt jedenfalls verstanden, wenn ich, abgesehen davon, ich habe vielleicht ein Akuttrauma, also einen Unfall, einen schweren oder was auch immer, ja, so ist es doch tatsächlich ja so, dass wenn ein Mensch am Anfang oder eine lange Zeit seines Lebens eben nicht genug hormetische Reize bekommen hat, also hormetische Reize, die die Selbstheilung aktivieren, im Sinne eines gesunden Lebensstils, dass dann er sich vielleicht so weit gebracht hat, dass er akut medizinisch versorgt werden muss, also mechanistisch gedacht. Und was ist dann danach, wenn eben diese Intervention stattgefunden hat? Das ist, glaube ich, auch was, was in den Köpfen vieler Menschen überhaupt noch nicht drin ist, dass nämlich auch im Anschluss an eine Akutversorgung, die eher mechanisch geprägt ist, also Ersatzteil oder Reparieren, dass es nur dann gelingt, dauerhaft wieder eine gute Lebensqualität zu haben, wenn ich dann im Anschluss wieder in diese hormetische Denkweise gehe und wieder hormetische Reize dauerhaft in mein Leben integriere im Sinne einer Lebensstilveränderung.
Absolut, absolut. Also wo soll ich jetzt anfangen? Du hast da sehr viele Sachen schon zusammengefasst. Das erste war der Auf- und Abbau im Körper, der dauerhaft stattfindet, der findet jeden Tag statt. Das heißt, tagsüber, wenn wir Belastung haben, dann belasten wir den Körper. Wir haben ständig irgendwelche Mikroverletzungen, Mikrotraumen, die der Körper über Nacht wieder repariert, regeneriert.
Ist übrigens auch ganz, wenn ich da reingehe, ganz, ganz wichtig, dass das jeder versteht. Wir haben wirklich jeder einzelne Mensch hat jeden einzelnen Tag Mikrotraumen, Mikroverletzungen. Davon lebt der Körper. Und das ist auch die Essenz des Lebens, dass der Körper sich daran wieder repariert. Jeder Mensch hat übrigens auch zigfach jeden Tag mikroskopisch kleine Infarkte in seinem Körper oder mikroskopisch klein entstehende Krebszellen in seinem Körper. Das ist ein permanent lebendiger Prozess. Ein permanent lebendiger Prozess.
Jawohl, und solange der Ganze im Gleichgewicht ist, eben dieser Stress oder Abbau und die Regeneration, sind wir gesund, funktionieren wir auch gut. Das ist, ob ich das auf muskulärer Ebene, Knochenebene, Gelenkebene sehe oder eben bei den Organen, Herz-Kreislauf-System. Dann merken wir das ja nicht mal. Oder wir merken, oh, jetzt bin ich... Ich fühle mich schlapp, ich fühle mich kränklich, ich gehe heute mal 3-4 Stunden früher ins Bett, ich schlafe statt meiner gewohnten 4,5-5 Stunden, schlafe ich auf einmal 10 Stunden und gebe dem Körper so die Zeit, eben sich zu regenerieren und dann mehr Zeit für diese Heilungsprozesse zu geben. Das kennt jeder, der eine Grippe, eine Erkältung hat. Da sind wir auf der, sagen wir mal, linken Seite vom Gleichgewicht. Das heißt, wir haben etwas im Körper, das uns überfordert im ersten Moment. Das heißt, wir sind dann krank. Das heißt, wir sind angegriffen. Und bis dann unsere Abwehr wieder hochfährt, um das Ganze wieder ins Lot zu bekommen, wo ich sage, okay, ich bin dann gesund oder eben nicht mehr krank. Das ist dann der erste Zeitraum. Das heißt immer so schön, ja, mit Medikamenten dauert eine Grippe 7 Tage ohne eine Woche. Das heißt, die Zeit, bis ich wieder auf, sagen wir, null bin, ist das eine. Dann bin ich natürlich aber nicht mehr so Leistungsfähigkeit wie 7 Tage davor, nicht allein nur deswegen, weil ich krank war, sondern ich war dann 7 Tage inaktiv. Ich war nicht gewohnt, dass ich Treppen steige, ich bin nicht gewohnt, dass ich mich lange konzentriert habe oder ähnliches. Dann brauche ich wieder die adäquate Aufbaureize, dass ich wieder in meine alte Leistungsfähigkeit komme. Also ich kann nicht erwarten, dass ich sage, ich war krank, bin wieder gesund, kann wieder, sagen wir, in die Arbeit gehen. Oder ich darf jetzt auch wieder Sport machen, darf ich nicht erwarten, dass ich die gleiche 10-Kilometer-Zeit laufe wie vor meiner Grippe.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil das ist wirklich in den Köpfen vieler Menschen überhaupt nicht verankert. Denn die denken, also jedenfalls ist es mir so ergangen in meinem beruflichen Leben, dass ich viele Menschen getroffen habe, die eben so denken, dass in dem Moment, ich habe eine Verletzung oder ich bin krank und dann irgendwann kommt der Tag X und dann sagt mir der Arzt, jetzt bin ich wieder gesund. Also im Sinne von, Gesundheit ist binär, eine 0 oder eine 1.
Das ist fluide. Ist es das? Nein, es ist fluide. Das ist ein Auf und Ab, das ist ja ein ständiger Wechsel. Und gerade nach Verletzungen, bis mein Körper ausgeheilt hat. Wir haben verschiedene Phasen. Wir haben am Anfang die Entzündungsphase. Die ist dann irgendwo im Bereich 5 Tage, wo es erstmal nur darum geht, den Bereich, der verletzt war, wieder mit ans System anzubinden. Wenn Gefäße und Ähnliches verletzt sind, wenn Ödeme drin sind, das annähernd mal abzubauen. Dann haben wir bis 3 Wochen die Proliferation, dass wir Funktionsgewebe aufbauen, dass zum Beispiel ein Band irgendwo wieder ansatzweise vernarbt. Und dann haben wir die Konsolidierung, die bis zu einem Jahr dauert, dass das Ganze wieder so belastbar und funktionsfähig ist, dass wir sagen, okay, wir sind umgeknickt und nach einem Jahr stolper ich halt und knick wieder ein bisschen um, aber es ist nicht sofort wieder dieser komplette Bänderriss, sondern ich habe das adäquat abfangen können. Also das, was wir teilweise bei Fußballern sehen, die nach 3 Monaten nach Kreuzbandriss wieder auf dem Feld sind und maximale Leistung bringen, das ist schon viel, viel Arbeit, da annähernd hinzukommen. Ich habe da immer das Bild von Sebastian Deisler, der einfach wahrscheinlich immer wieder ein bisschen zu früh auf dem Platz war. Ich glaube, der hatte 2 oder 3 Kreuzbandrisse innerhalb von wenigen Jahren, die einfach zu schnell waren. Da hat der Körper einfach diesen Umbau nicht gepackt. Ja? Und dann
ist vielleicht eine Karriere strukturell vorbei. Schon, aber auch sensorisch, neuronal. Ja.
Definitiv, nicht, ja. Definitiv. Gerade das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Das Knie war sicher nicht irgendwo im Bewegungsablauf so integriert, dass es schnelle Triebbewegungen dann wieder gut abkonnte. Klar, reine Außenansicht, Hypothese, aber für mich plausibel.
Wenn wir jetzt in die Richtung nochmal reindenken, jetzt haben wir ja gerade die Autofelge mit dem Knie verglichen. Ne? Das Knie, Knorpelgewebe, gehört ja zum passiven Bewegungsapparat. Also es gibt ja den passiven, es gibt auch den aktiven Bewegungsapparat. Jetzt haben wir gesagt, Knorpelgewebe besteht auch letztlich, ja im menschlichen Körper besteht ja ein permanentes Gleichgewicht, sogar im Knorpelgewebe, was ja nicht großartig durchblutet ist, also was von Bewegungs-, von Drücken, von Zügen abhängig ist, damit die Nährstoffe dorthin transportiert werden können, lebt ja auch das Knorpelgewebe von einem stetigen Ab- und Aufbau. Jetzt wenn jedoch eben der Knorpel zu einem gewissen Grad einfach weggeschrubbt ist, dann wird es nicht so sein, also da kommen wir auch an die Grenzen der Selbstheilungskräfte des Körpers, weil es halt passiver Bewegungsapparat ist, also schlecht bis gar nicht durchblutetes, sogenanntes bradytrophes Gewebe. Kommen wir mal zum aktiven Bewegungsapparat. Im Sinne von meinem Herzmuskel, meine Muskulatur an sich. Da ist es ja wiederum ein ganz anderes Bild, denn da haben wir, also im Sinne der Adaptation, der Anpassung, ja ein komplett anderes Bild als dieser mechanische Ansatz beim aktiven Bewegungsapparat. Denn da ist es ja so, ich kann Muskelmasse, wenn ich ein Jahr lang nicht trainiere, baue ich ab. Und wenn ich dann wieder trainiere, dann baue ich die genauso wieder auf. Das heißt, der Körper ist total wiederherstellbar, auch ein Herz. Also ich kann ein Herz mit ganz schlechten Herzhöhlen, mit ganz, ganz schlechten Herzpumpfunktionen, mit einer vielleicht zu dicken Herzwand in Relation zu den Herzhöhlen. Das kann ich komplett reversibel gestalten durch gezielte, hermetisch, hormetische Reize. Also durch ganz gezielte, überschwellige Stressoren, die dann meinen Körper dazu veranlassen, wieder besser zu werden.
Genannt Training.
Ja. Genannt Training, ja.
Das andere war die Atrophie, also dieser komplette Abbau der Muskulatur. So schaue ich, bewege ich mich einfach nicht, habe ich keine adäquaten Reize. Wir sind beim Thema Use it or lose it. Muskulatur, nutze ich sie nicht, baue ich sie ab. Das ist so. Und belaste ich mich wieder adäquat, dann kann ich erstmal wieder das nutzen, was ich noch an Muskulatur habe.
Ja.
Und belaste ich dann adäquat zu viel, sagen wir mal. Also ich belaste mich, also wir sind dann im Hypertrophie-Training, Krafttraining, habe ich dann auch die Möglichkeit, eben mein Muskelvolumen wieder wachsen zu lassen. Mhm. Im Herzen ist dann von der Pumpfunktion, ist dann da auch das Interessante für die ganzen Gefäße. Bin ich ständig in meiner Ruhe, bei meiner Ruheherzfrequenz von, na okay, wenn ich mich wahrscheinlich wenig bewege, ist sie nicht bei 60, sondern lass es dann irgendwo bei 80 sein. Habe keine Ausschläge nach oben, unten. Ich pumpe dann eher gemächlich vor mich hin. Das, wo man denkt, ja, den Motor immer schön bei 2.500 Umdrehungen, das ist das Beste für den Motor, würde ich sagen. Das ist für den menschlichen Organismus definitiv nicht das Gesunde. Wir brauchen unsere Belastungsspitzen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit im roten Bereich laufen sollen, sondern wir brauchen eben die Abwechslung von B- und Entlastung. Und erst über die Belastung schaffen wir es, genügend Blut auch durch den gesamten Organismus zu pumpen, um unsere Arterien, sagen wir mal, gut durchgespült zu halten.
Auch elastisch
zu halten. Elastisch, definitiv. Ja, beim Herz-Kreislauf-System, da spielen noch so viele andere Faktoren mit rein, von sind wir beim Thema Entzündungen von den Gefäßen, die dann die Elastizität auch herabsetzen können. Und das begünstigt natürlich, wenn ich dann das Herz-Kreislauf-System weniger belaste, dass diese Elastizität noch schneller, noch gravierender herabgesetzt wird. Und dann haben wir eine negative Kaskade über Bluthochdruck. Dann haben wir mehr Belastung fürs Herz, das ist aber nicht die physiologische Belastung. Dann haben wir vielleicht die Linksherzhypertrophie, das heißt, die linke Herzkammer wird dicker, weil sie gegen den höheren Widerstand in der Ferne im Körper pumpen muss. Da sind wir dann bei der Krankheit.
Dann sind wir bei der Krankheit. Und das ist halt wirklich genau das. Also wenn wir mal die Quintessenz bis hierher mal fassen, dann muss sie lauten, wir brauchen ein Verständnis für beide Welten, für die mechanische Welt. Es ist was kaputt, ich repariere was, das ist Akutmedizin.
Und auch hormetisch, weil etwas, was kaputt ist, kann ich auch durch adäquate Reize aus dem Inneren raus reparieren.
Reparieren,
ja. Also ich muss nicht wie immer das
Aktives,
Aktive, das dauert dann mal den Tick länger, als wenn ich direkt eine medizinische Intervention habe, wobei das auch, was ich immer wieder bei Patienten höre, die sagen, ah ja, lass ich halt meine Schulter kurz mal operieren und dann geht es schon wieder und dann sage ich, naja, dann bist du auch drei Monate, die es dauert, bis du den Arm wieder normal bewegen kannst und eine Garantie, dass du endgradig den Arm über Kopf nach hinten nehmen kannst, ist nach 3 Monaten, kann ich dir auch nicht direkt versprechen. Ja. Müssen wir eben auch gucken, wie der Körper die Heilung wieder vornimmt. Also auch eine Operation ist ja etwas Traumatisches. Dann müssen wir dann auch wieder die Wundheilungsphasen abwarten, müssen dann den Körper adäquat unterstützen mit passiver Bewegung, aktiver Bewegung, dann die Belastung langsam anpassen, damit der Körper eben die Operation wieder in das System integriert. Also eben nicht das, wo ich sage, ich eine Schraube lösen, austauschen, nächste Schraube wieder rein, funktioniert wieder. Das funktioniert leider eben so nicht, schön wär's, aber so funktioniert es nicht, sondern wir haben dann im ersten Moment mal von unserer Steuerzentrale abgekoppeltes System, das wir wieder integrieren müssen, abgesehen davon, dass es eben nicht sofort wieder funktioniert, weil es wurde operiert. Mhm. Also das zur Operation und eben das, wo du gerade gemeint hast, ja, das Mechanische, der Austausch, das ist der eine Weg. Mechanische können für mich zum Beispiel auch Spritzen dazu, die Entzündungen rausnehmen. Um Gottes Willen nicht falsch verstehen, ich habe hier absolut nichts dagegen. Das bereichert meine Arbeit, dass ich mit Patienten teilweise überhaupt in diesen hermetischen Ansatz gehen kann.
Hormetisch.
Dass, hormetisch, was habe ich gesagt?
Hormetisch. Hermetisch.
Hormetisch. In hormetischen Ansatz reingehen kann, um den Körper oder demjenigen zu sagen, was er machen kann, um sich adäquat zu belasten. Da komme ich gar nicht hin, wenn ich sage, okay, mach eine Kniebeuge als Beispiel, sage, nee, das Knie tut weh, es geht gar nichts. Da komme ich überhaupt nicht in meinen Ansatz rein, weil der Körper so im Alarm ist, dass ich nicht mit demjenigen arbeiten kann.
Ja.
Also
ich glaube, was wir brauchen, ist einen viel größeren Fokus in der breiten Gesellschaft für diesen Ansatz und die Funktionsweise der Hormese, der Selbstheilung des Körpers. Denn das ist die Apotheke des Lebens, die Apotheke des Körpers. Der Körper hat seine eigene Apotheke dabei. Der heilt sich selber meistens, bis es gibt Grenzen. Gerade eben mit dem Beispiel des passiven Bewegungsapparats, mit dem Knorpel im Knie, was dann irgendwann halt einfach runter ist. Ja? Ansonsten geht wahnsinnig viel über diese hormetischen gezielten Reize, also über diese gezielten leichten Stressoren. Es muss auch nicht nur Bewegung sein, da kommen wir noch dazu. Und was ich einfach sehen möchte ist und auch vermittelt haben möchte, ist, dass wir Bewegung und Lifestyle-Interventionen nicht nur als schöne Option, als schönes Kann sehen, sondern das ist die Grundlage des Lebens. In dem Moment, wenn alles zu kommod ist, zu entspannt ist, zu leicht geht und kein Stressor mehr in meinem Leben ist, dann bedeutet das, also jetzt mal ganz plakativ gesprochen, Degeneration und Tod. In dem Moment, wenn keine hormetischen Reize, also Dinge, die mir leicht unangenehm sind, in mein Leben kommen, ist das Degeneration und Tod. Das Schlimmste, was du einer alten Person sagen kannst, ja, schon dich mal. Auf Dauer.
Absolut, auch die mentale Leistungsfähigkeit ohne Bewegung, die ist ja nicht gegeben. Also wenn wir das Zusammenspiel linke, rechte Gehirnhälfte haben bei Kindern, wenn wir uns das anschauen von der Entwicklung her, sind die Gehirnhälften, die arbeiten nicht zusammen. Das heißt, wir haben eine rechte Wahrnehmung und eine linke Wahrnehmung. Und wer ein Kind hat und das beobachten konnte, dann dauert es, bis ein Kind einem Gegenstand, das von rechts nach links geht, einmal folgen kann. Und auch am Anfang wird alles, was rechts ist, mit rechts gegriffen und alles, was links ist, mit links gegriffen. Und erst wenn über die Entwicklung schaffe ich es, mit der rechten Hand zum Beispiel auch nach links zu greifen. Das ist dann eben so eine Verschmelzung. Und wenn ich jetzt sage, dass das über die Bewegung mit passiert, bedeutet es ja umgekehrt, je weniger ich mich bewege, umso schlechter ist höchstwahrscheinlich auch meine mentale Leistungsfähigkeit, also meine Konzentrationsfähigkeit, ganz vielleicht klar. Dann auch meine einfach meine mentale Fitness.
Ja.
Und vom Abbau brauchen wir gar nicht reden, was sind wir wieder beim passiven Bewegungsapparat, also egal ob Knochen, Knorpel, im Körper haben wir immer die Klasten und die Blasten. Also es ist immer der Merksatz, die Blasten, die bauen, die Klasten, die klauen. Zum Beispiel jetzt im Beispiel vom Knochen, nehmen wir den Oberschenkelhals, das ist den meisten Leuten geläufig bei alten Menschen, die zum Beispiel stürzen, zum Beispiel auf den Oberschenkel, dann haben sie einen Oberschenkelhalsbruch, was im ersten Step zu Bettlägerigkeit führt und dann, je nachdem wie unfit schon jemand ist, ganz, ganz schnell diese Degeneration und leider dann auch Richtung Krankenhauserkrankungen, Lungenentzündung, Ähnliches führen kann und dann zum Tod. Das ist, ich habe mit 16 im Altenheim gearbeitet als Stationshilfe und wenn da eine alte Person also gestürzt ist und dann ins Krankenhaus gekommen ist, die sind meistens sehr unfit zurückgekommen und ja, Leben hat dann auch immer wieder dann leider schnell das Ende gefunden und deswegen die eben so fit zu bleiben. Ich glaube, ich habe in einem der vorherigen Podcasts gesagt, dass für mich schon das Ziel ist, dass ich fit bis ins hohe Lebensalter bleibe, also dass ich mich bewegen kann, um dieser Degeneration zu entgehen. Mhm. Vom Oberschenkelhals wollte ich eben gerade raus, die Osteoblasten und die Osteoklasten, also die den Knochen aufbauen und den Knochen abbauen, das passiert immer entlang der Belastung. Das heißt, wir haben eine bienenwabenartige Struktur im Knochen, also der Oberschenkelhals, von der Hüfte zum Oberschenkel. der ist nicht ein massives Teil, den ich durchschneide und sage, ja, das ist ja wie ein Ast, sondern es ist halt eher wie ein Hohlraum, der verwoben ist, dadurch entlang dieser Kraftlinie Stabilität hat. Und wenn ich dort keine Belastung mehr habe, weil ich zum Beispiel zu viel sitze, mich nicht mehr bewege, nicht mehr aufstehe, keine Treppen mehr steige, dann baut der Körper dort Knochen ab. Und wenn ich dann eben dort drauf fall, dann habe ich tatsächlich den morschen Ast, der dann brechen kann. Das heißt, wir haben ständig diesen Auf- und Abbau. Und wenn wir keine adäquaten Belastungsreize mehr haben, dann haben wir tatsächlich nur noch den Abbau. Und das ist genau das Gegenteil eigentlich von Gesundheit. Da geht es dann hin zur Krankheit, also Krankheit durch Schonung.
Genau.
Das ist nicht das, was wir, das ist eh nicht das, was wir mit unserer Arbeit anfeuern. Ja.
Genau, also von dem her, jetzt gerade auch nochmal im Sinne dieser Bewegungsstressoren, also dieser hormetischen Reize, dass wir die mehr sehen, dass wir in ihnen wirklich auch mehr sehen, wie nur ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Training, ein bisschen sportlich sein, sondern das wirklich so zu sehen als eine für jedermann eine präventivmedizinische Intervention, die die Apotheke des Körpers ankurbelt und öffnet.
Definitiv. Also der aktive Lebensstil führt zu Gesundheit. Wenn du bei uns an unser Athlet des Lebensrat denkst, sind wir dann im zweiten Bereich von Move, von der Bewegung. Jeder, der das Rad noch nicht gesehen hat, ist herzlich eingeladen, es sich auf unserer Homepage anzuschauen. Da haben wir erstmal Care, das war die ganze Schmerzfreiheit, dass ich mich adäquat bewegen kann. Und das zweite ist Move, ist dann diese adäquate Belastung. Es geht um die Alltagsbewegung. Es geht hier noch nicht mal wieder, wir haben ja über Minimum Effective Dose schon geredet. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt maximal belasten, sondern wir müssen in Bewegung bleiben, in der Belastung. Sowohl für unseren passiven Bewegungsapparat, den aktiven Bewegungsapparat, fürs Herz-Kreislauf-System. Absolut essentiell. Mhm. Und das ist dann der aktive Lebensstil, der unsere Gesundheit absolut fördert. Sterblichkeit reduziert.
Sterblichkeit reduziert, Gesundheit fördert, ja. Und übrigens da am Rande, also Sterblichkeit reduzieren wir nicht, indem wir den Fokus nur auf die Risikofaktoren legen und versuchen, die Risikofaktoren zu vermeiden, sondern wir sollten die Gesundheits- und Lebensfaktoren eher aufsuchen, anstelle von immer nur Risikofaktoren zu vermeiden, so ich rauche nicht, ich sauf nicht, etc.
Ja, ne? Das
ist Vermeidung von Risikofaktoren, das ist aber nicht, und das ist genau das Denken, was viele Menschen haben, Gesundheit ist binär, wenn ich diese Risikofaktoren ausschalte, dann bin ich bei der Eins. Ich bin also gesund. Und das ist ein totaler Trugschluss, denn Gesundheit ist verdammt nochmal nicht binär, sondern es ist fluid. Dann bin ich vielleicht am unteren Rand der Gesundheit erstmal. Wenn ich mich nur auf die Vermeidung von Risikofaktoren fokussiere, bin ich am unteren Rand dessen, was ich als Gesundheit bezeichne.
Es wäre genauso, dass du sagst, okay, ich kann nicht schwimmen, dann gehe ich nicht ins Wasser.
Genau.
Oder ich lerne schwimmen, damit ich auch ins Wasser gehen kann. Und das Leben hat einfach einige Herausforderungen an uns, denen wir eben begegnen können, indem wir eben die passenden Belastungen, den richtigen Lebensstil. Ich denke, Ernährung werden wir auch nochmal kurz drüber reden, dass ich dort das suche und nicht die Risikofaktoren eben vermeide, im Sinne von, ja, kein Wasser.
Es ist ja auch das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr polemisch gesprochen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier niemandem auf die Füße steige, aber ich erlebe das sehr stark, dass wir gerade auch in dieser jetzigen Pandemiephase als Gesellschaft in Gänze uns wahnsinnig stark auf die Vermeidung von Todesursachen fokussieren. Und ich glaube, wir sollten eher auf die Suche gehen nach Lebensursachen.
Schön gesagt. Ja, das Leben ist lebenswert. Ja, wie du schon gesagt hast, wir spielen es ja nicht komplett runter, nur von unserer Warte aus ist es eben auch wichtig, die eigene Gesundheit so zu fördern, dass wir mit einem guten Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit auch durchs Leben gehen können und nicht mit Angst.
Genau. Wenn wir also bei diesen hormetischen Reizen sind und nochmal diesen Körper als biologisches System eben betrachten, wenn wir sagen, Gesundheit ist nicht binär, sondern fluid, da ist auf der einen Seite, das haben wir jetzt ja schon sehr stark besprochen, sind eben diese, gerade was die Bewegung betrifft, diese bewusst gewählten Stressoren, die ich in mein Leben reinlasse, um eben gesünder zu werden und die Apotheke des Körpers eben sehr, sehr stark zu forcieren. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite gucken, was sind weitere Faktoren, die den Körper jetzt in diesem Sinne, auf diesem fluiden Kontinuum gesünder machen können, wo ich dann eben auch hormetische Stressoren setzen kann, hormetische Reize übrigens auch setzen kann, da müssen wir noch ein bisschen weiter denken. Und zwar, lass uns nochmal zurückgehen auf dieses Thema des Knies. Ne? Es gibt ja, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, was eben auch nochmal aufzeigt, und damit gehen wir jetzt auch in die zweite Phase dieses Podcasts.